Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 21. Juni 2024, ihr lieben Sommeranfang. Andreas, ist bei dir auch Sommer? Guten Morgen.
Ja, nicht so richtig. Guten Morgen. Ich denke, ich wünschte mir, ich könnte mir hier den changierenden See ansehen. Ich habe ja gestern gehört, ihr habt über 30 Grad gehabt und heute sind es um die 25 Grad. Also der Sommer bricht komplett durch und es ist mit Sicherheit wunderschön. Ich sitze hier noch in einem relativ frischen Bereich von 16 Grad. Ich bin zurzeit in Deutschland. Wir hatten gesagt, bin aber jetzt auch schon fast wieder weg. Wir hatten gestern ja gesagt, bitte schreibt mich nicht an, bezüglich, dass ich nochmal vorbeikommen soll. Es sind trotzdem unendlich viele Mails bei mir gelandet. Und wenn ich dann in der Nähe wäre, komm doch mal vorbei auf einen Kaffee. Ja, so viel Kaffee gar nicht, kann ich gar nicht trinken. Nein, wir haben hier ein halbwegs normales Wetter. Es ist hier ein bisschen bewölkt, aber nicht schlecht, muss man auch ganz klar sagen. Aber natürlich kein Vergleich.
Ja, also wir haben hier tatsächlich Hochsommer. Hier ist wirklich warm, um es mal gelinde auszudrücken, wie es halt im Sommer ist. Und ich hatte gehofft gestern, dass es noch zu einem Gewitter kommen könnte, weil damit ja meistens auch Regen verbunden ist. Das hat sich dann aber wieder verzogen. Also der See changiert in einem Babyblau mit silbrigen kleinen Stellen unter einem babyblauen Himmel. So
Ach
schön
ja.
ist es hier. Und Andreas, ich versuche hier so gut wie möglich meinen Job zu machen, der eigentlich deiner ist. Nämlich, ich kümmere mich um die Hühner, um das kleine Küken, Piepchen. Piepchen frisst aber meistens bei mir in der Küche auf dem Schoß, weil es wird ein bisschen schwierig da in der Gesellschaft. Die Hühner, Andreas, die sind schon manchmal fies, ne? Die gehen auf das Kleine los.
Naja, das muss man einfach wissen. Man darf das eben nicht romantisieren. Sie haben ein sehr kleines Gehirn und sie sind sehr eben intuitiv auch, nein, intuitiv nicht, sondern instinktiv gesteuert. Und sie sind auch Kannibalen. Also wenn ein Tier tot ist, dann fressen die anderen das auf. Wenn eins schwach ist, dann machen die anderen das nieder. Das sind eben halt die tatsächlichen brutalen Dinge, die man erleben muss aus Sicht eines Menschen. Aber da muss man dann sehen, wenn man verantwortlich ist für diese Tiere, sie sind ja nicht in der Wildnis. Und das machst du ganz, ganz toll mit viel Liebe. Du schickst mir ja auch immer wieder ein paar kleine Filmsequenzen, wo das Kleine dann futtert und so weiter. Also wir sind guter Dinge, dass wir es durchbekommen und so ist das Leben nun mal.
Also ich weiß nicht, ob es schon über dem Berg ist. Es frisst gut. Wir haben ja heute Morgen die erste Redaktionsbesprechung gemacht. Da war ich in der Küche und hatte das Küken auf dem Schoß. Während es gefressen hat, haben wir uns ausgetauscht. Es frisst gut, es trinkt gut, aber ich habe es jetzt erstmal wieder separiert in dem Innengehege, ein Mini-Gehege, wo es auch gesichert ist, weil ich wollte gerade das Gehege verlassen und das Kleine war unter den anderen Hühnern, ging eine von den fetten Hennen direkt drauf und hat drauf gehackt. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt wird es erstmal wieder separiert. Ich hoffe, dass ich es richtig gemacht habe.
Hast du?
Es ist ein Learning by Doing, aber es muss einfach zu Kräften kommen. Es kann
Ja.
schon viel besser laufen wieder. Darum geht's ja. Es hat halt die Schwäche in den Beinchen, aber mit diesem Kraftfutter, das du hier bereitgestellt hast, bekommen wir das
Ja,
vielleicht hin.
die Mineralien, die machen das und diese Separierung von dem Huhn ist genau der richtige Weg und die kann ja auch mit der kleinen Schwester oder Bruder, was immer das ist, mit dem anderen Küken in Kommunikation durch das kleine Gitter, sodass sie ja auch da nah beieinander sind. Wir kriegen das alles hin, ich bin da ganz sicher. Wenn es stabil ist, wird es auch sofort von den anderen wieder aufgenommen.
Ja, also könnt ihr mal alle die Daumen drücken, dass wir das hinbekommen. Jetzt fangen wir an mit den Nachrichten, die nicht so wichtig sind für mich jetzt gerade, wie das mit dem Hühnchen, aber die natürlich, auf die ihr natürlich alle wartet. Und es ist hochinteressant, was sich so vor dem Wochenende alles tut. Andreas, wir wollen als erstes in die USA hinüberschauen. Da geht es ja um den Präsidentenwahlkampf. Und es wird im Moment immer deutlicher, dass Joe Biden wahrscheinlich nicht mehr in Wahrheit ins Rennen geschickt werden kann. Es scheint eine fortschreitende Verschlechterung seines Zustands zu sein, über den jetzt auch die Mainstream-Medien überall berichten. Und wen meint man doch jetzt ins Rennen schicken zu sollen. Das melden also einige US-Medien, die ja auch sich sehr offen inzwischen äußern über den Zustand von Joe Biden. Beim Wahlkongress der Demokratischen Partei heißt es, soll jetzt als Kandidatin wohl, rate, Hillary Clinton nominiert werden. Es heißt also gerade nach dem G7-Gipfel in Italien, wo wir gesehen haben, wie Joe Biden wirklich in die falsche Richtung gelaufen ist und man höflicherweise dann einfach alle anderen mit in die falsche Richtung gelaufen sind. Andreas, was sagst du dazu, wenn Hillary Clinton die Frau des Ex-Präsidenten Bill Clinton, Chelsea hatten wir noch nicht, die Tochter, die kann dann vielleicht auch noch zum Erben kommen,
Ja,
wenn
das ist der
die US,
Feudalismus.
wenn die in den Wahlkampf gehen würde, hätte sie eine Chance gegen Donald Trump?
Das weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Hillary Clintons Name ist natürlich sehr verbrannt. Erstmal, weil sie auch sich sehr oft sehr unangenehm benommen hat in den Medien anderen Menschen gegenüber. Sie hat ja nicht so den allerbesten Ruf. Zumindest ist mir das so ziemlich deutlich geworden. Dann diese Pizzagate-Affäre, die ist einfach sehr bekannt mittlerweile. Nicht nur bei Alternativen, sondern eben halt auch bei anderen. Das Leben ihres Mannes und seine Ausschweifungen und nicht, das nicht nur mit seinen Praktikantinnen, auch das steht eben halt im Fokus. Was wir hier sehen, ist eben halt diese Auffliegung des Feudalismus, der angeblich hinter der Demokratie steht. Also ich meine, Demokratie bedeutet ja eigentlich, zumindest glauben die meisten, dass die Herrschaft des Volkes, nichts ist so falsch wie das, weil Demokratie hat mit der Herrschaft des Volkes nichts zu tun, sondern man erkennt hier spätestens hier an der Lage den versteckten Feudalismus. Wir haben einen George W. Bush, wir haben einen George Bush als Vater, interessanterweise zwei aus derselben Familie. Dann haben wir einen Bill Clinton. Da wird jetzt diskutiert, ob seine Frau Hillary Clinton, dann haben wir Herrn Obama, jetzt wird diskutiert auch, ob seine Frau Obama dabei ist. Ja, sag mal, besteht dann die Demokratie aus dem gesamten Volk, aus diesen zwei oder drei Familien, die sich da gegenseitig das Zepter zuspielen? Das hat doch mit Demokratie, mit der Herrschaft des Volkes beim besten Willen nun gar nichts mehr zu tun. Es fliegt doch regelrecht auf. Wenn die sagen, wir verteidigen die Demokratie, kann man ja nur lachen.
Ja, es klingt eher nach Vetterleswirtschaft,
Ja,
was wir ja
natürlich.
auch in der deutschen Regierung gerade beobachten können. Also Robert Habeck ist ja da auch ganz vorne weg, wenn es um Verteilung von Pöstchen geht und gerade die Klimaministeriumsposten und Beraterposten sind ja da innerhalb der Familie aufgeteilt worden. Also du sprichst von Feudalismus, Andreas. In diesem Fall frage ich dich aber auch, könnte es nicht jetzt auch mal langsam blanke Verzweiflung und Hilflosigkeit sein? Denn man hat offenbar gedacht, dass man Joe Biden da noch mal durchschieben könnte, um dann natürlich in seinem Namen die Entscheidungen zu treffen. Jetzt wird es zu offensichtlich, also gerade G7 in Italien, das war ja mehr als auffällig. Ich wollte das Wort peinlich nicht sagen, aber es ist natürlich für ein Land eine absolute Beschämung, einen solchen höchsten Repräsentanten in die Welt zu schicken. Und man hatte gedacht, dass er es noch schafft. Kamala Harris, die Vize der Demokraten, hat keine hohen Beliebtheitswerte. Und Michelle Obama, die hatte gesagt, nee, sie macht's nicht. Und jetzt dann Hillary Clinton. Ist sie wirklich beliebt? Will man diese Frau sehen dort?
Also ich sehe es einfach so, diese ganze Diskussion ist ja eine Art Opium fürs Volk. Es wird ja nicht der Machtinhaber gewählt oder der Entscheider, sondern der Machtrepräsentant. Und das sind ja gewissermaßen Schauspieler. Wenn man weiß, wie der Deep State, wenn man weiß, wie die Machtstrukturen sich aufgebaut haben, über beispielsweise die Straussianer, die ja zurückgehen auf Levis Strauss beispielsweise in den 60er Jahren, wozu auch Kissinger gehörte. Und denen ist das völlig egal, ob die Demokraten oder die Republikaner an der Macht sind. Das ist ja nur die Außenwirkung, damit die Leute glauben, okay, wir können da noch irgendetwas ändern. Real sind ja die Entscheider fest im Sattel. Aber das geht jetzt auch momentan aus dem Ruder und sie versuchen jetzt durch diese digitale Währung, das ist so der Rettungsanker, den sie sich gerade bauen, diese Machtstrukturen zu halten beziehungsweise auch noch auszubauen in diese Ein-Welt-Regierung. Sie kommen jetzt nicht mehr drum rum. Ehrlich gesagt stehen die an der Wand. Diese Diskussionen sind eigentlich müßig. Ich finde, Joe Biden hat den amerikanischen Präsidenten ideal dokumentiert, und zwar in seinem Gesundheitszustand, in seiner Orientierungslosigkeit. Und man hat ihn ja nicht abgesetzt. Er ist ja jetzt vermeintlich an der Macht und angeblich muss er ja permanent irgendwelche Entscheidungen treffen. Waffenlieferungen in die Ukraine, die völlig wahllos und ohne Ziel und ohne Struktur und auch ohne Plan dahingeschickt werden. All diese Dinge müssen ja gemacht werden, entschieden werden. Und die Entscheidungen finden ja statt. Aber wenn er eben halt nicht in der Lage ist, diese Entscheidungen zu fällen, muss man doch fragen, wer fällt sie dann? Und daran erkennt man doch, dass der Präsident einfach keine Rolle spielt, außer für die Schlagzeilen in den großen Medien.
Also die Washington Post beispielsweise schreibt, dass Frau Clinton am besten geeignet wäre, das Land auf Kurs zu halten, falls der demokratische Präsident Joe Biden zurücktreten muss. Das berichtet hier auch TKP, das österreichische Portal. Und man scheint offenbar bei der Washington Post zu glauben, dass Joe Biden, wenn er es wirklich bis zum Wahltag schaffen sollte und Präsident oder als Präsident Donald Trump schlagen würde, dass er dennoch dann keine weitere Amtszeit absolvieren wird. Wenn jetzt die amerikanische Gesellschaft, die Menschen im Land, die ja ähnlich wie es in Deutschland gerade im Beginn ist, erkennen, was eigentlich gerade alles den Bach runtergeht, Andreas, hat damit mit dieser neuen Situation der Hilflosigkeit Donald Trump nicht noch bessere Chancen?
Ja, natürlich wird er bessere Chancen haben, aber Donald Trump kann ein einstürzendes Gebäude auch nicht aufhalten. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir bewegen uns im Moment in einer Phase, die uns alle aus sachlicher Sicht verunsichert, weil wir die Logik nicht wirklich erkennen können und vor allem auch nicht die Möglichkeit einer Heilung. Und die finden wir in diesen ganzen sachlichen Argumenten sowieso nicht. Wenn man sich mit dem Thema der geistigen Sichtweise, mit dem jüngsten Gericht, mit der Transformation oder wie immer man das nennen will, auseinandersetzt und die Zusammenhänge versucht dann auch logisch zusammenzubauen, und zwar auch mit dem Verstand, nicht abgeschwungen in irgendwelchen esoterischen Zirkeln, sondern richtig sachlich, dann wird ein Schuh raus und man kann es plötzlich verstehen. Und ich glaube ganz einfach, dass es jetzt wichtig ist, sich nicht auf diese Fragen zu sehr zu konzentrieren, sondern auf die Veränderung im eigenen Umfeld, um dementsprechend entgegenwirken zu können. Und zwar vor allem auch mit seinem Widerstand, seinem inneren Widerstand eben halt sich nicht reinziehen zu lassen. Denn man gerät sonst ja auch irgendwann in Depressionen und in irgendwelchen Schwierigkeiten, Aussichtslosigkeiten. Und da ist überhaupt kein Grund zu. Es gibt zwei Perspektiven. Ich zum Beispiel sehe diese Situation als willkommen an, dass dieser Spuk der letzten hunderte Jahre Verfehlungen jetzt kurz vor einer Transformation steht. Das ist eine gute Nachricht. Andere sehen den Untergang kommen und wollen irgendwie versuchen, mit letzter Kraft noch alles wieder zurückzudrehen, wie es noch vor 20, 30 Jahren war, weil es da vermeintlich noch gut war. Und ich glaube, das ist nicht der Weg.
Ja, also ich bin da natürlich vollkommen auf deiner Meinungsseite, was diese Zeitqualität angeht. Darüber sprechen wir ja auch im Abendgebet immer wieder. Und vor allem ist es eben die große Chance für jedermann, jetzt eben nicht nur äußerlich, irdisch, materiell sich einzusetzen, um durch diese Zeiten zu kommen, sondern vor allem geistig, dass wir einfach unseren Geist weiterentwickeln und erkennen dürfen, auf was es für uns jetzt ankommt, nämlich die Entwicklung zum Guten hin, zum Richtigen hin. Und wer da wirklich auch ordentlich mitarbeitet an sich selber und sich zu entwickeln sucht, der hat gute, gute Chancen, relativ heile durch diese Zeiten hindurchzukommen. Aber dazu wieder mehr im Abendgebet. Du bist ja auch, während du unterwegs bist, Andreas, ja auch immer wieder dabei, dich mal mental zurückzuziehen und dich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, oder?
Ja, natürlich. Also ich bin da wirklich mittlerweile ganz entspannt und ich sehe das auch nicht als Geschwurbel an. Viele verstandesüberzüchtete Menschen, gerade im akademischen Bereich, finden wir sie. Und Verstandesüberzüchtung führt meistens zu einer geistigen Behinderung, weil die meisten den Unterschied zwischen Geist und Verstand nicht verstehen. Und wenn jemand hochgezüchtet ist mit seinem Verstand, fehlen oft die Anbindung der Schöpfungskräfte, zum Beispiel die Kraft, die uns permanent belebt und so weiter, und dadurch aus eine bestimmte Demut. Und deshalb können sie diese Dinge, wenn wir zum Beispiel sagen, sich geistig entsprechend zu rüsten, dann können sie damit nicht umgehen und halten das für ein verzweifeltes Geschwurbel nach dem Motto, wir haben keine Chance mehr, jetzt hilft nur noch beten. Genau der Unterschied ist der, vor dem Gebet haben diese Mächte die meiste Angst. Ganz konkret, weil sie wissen, dass sie dagegen keine Rüstungsindustrie haben. Sie haben nur die dunklen Mächte und die Rüstungsindustrie kann sich nur mit dem Dunklen und Sachlichen auseinandersetzen, aber nicht gegen die geistige Stabilität. Das schaffen sie nicht. Da fallen sie zusammen, sie verfluffen quasi ins Nichts damit. Und wenn man das verstanden hat, geht man auch viel entspannter natürlich durchs Leben.
Da möchte ich wieder einmal hinweisen auf die aus meiner Sicht atemberaubenden Aussagen der amerikanischen Politikerin und Journalistin Naomi Wolf. Naomi Wolf, die hat ja zum Beispiel den Präsidentschaftswahlkampf für Barack Obama mitorganisiert. Die ist eine totale Insiderin, die hat auch für andere Präsidenten gearbeitet, der Demokraten, also der Seite, die sie heute nicht mehr vertreten würde. Und sie hat natürlich sehr, sehr gute Kontakte zu Insidern und auch den Diensten, den Geheimdiensten. Und sie war diejenige, die in einem Interview kürzlich erst geäußert hatte, wie sehr sich diese Dienste fürchten vor mental starken Menschen. Weswegen es jetzt wirklich wichtig ist, dass wir in diese eigene Kraft kommen. Sie sagt, Gebete, wenn wir gemeinschaftlich für das Gute, für den Frieden, für das Licht, für das nach oben kommen können, beten, für Segen bitten auch. Davor fürchten sie sich, weil sie wissen, das ist eine ungeahnte Macht und Kraft, gegen die sie
Richtig.
nicht ankommen können.
Sie hat sogar das CIA namentlich genannt dabei.
Ja,
Die
war
Angst
damit
davor
auch.
haben.
Ja, genau, aber die sind halt nicht die einzigen. Es gibt ja viele von
Klar,
der Sorte.
na klar.
Und sobald sich Menschen in dieser Kraft einig sind und ein starkes morphogenetisches Feld damit herstellen, wie das funktioniert, wie sich das im Einzelnen zusammensetzt, darüber sprechen wir im Abendgebet immer wieder. Daher wissen die, dass damit das Dunkle nicht mehr so greifen kann und ihre ganzen Pläne abglitschen und sie glitschen gerade ab. Wir werden das mit USA natürlich im Auge behalten, kommen jetzt nach Berlin, Andreas, zu deinen Lieblingspolitikern der Grünen. Da hat es gestern und ja, es war gestern richtig Ärger gegeben, denn Katrin Göring-Eckardt, die ist ja Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, die hat auf Twitter geschrieben, nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn, diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Und sie ergänzte ein achselzuckendes Emoji und drei Regenbogensymbole. Die deutsche Mannschaft, braucht man nicht zu erklären, ist eben nicht weiß. Da sind viele auch andere andersfarbige dabei. Ist ja auch eine erfolgreiche Mannschaft. Andreas, wenn man sich ein Foto anguckt, wo der Deutsche Bundestag zu sehen ist, da könnte man sich dann auch mal vorstellen, wie das wäre, wenn das eben nicht nur weiße Abgeordnete wären, oder?
Ja, also die Problematik ist, Frau Göring-Eckardt, das ist das große Problem. Sie ist ja eine bekennende Rassistin, bekennt das ja, ganz offen. Sie bekennt das ganz offen, so wie im Dritten Reich beispielsweise Menschengruppen verurteilt wurden aufgrund ihrer Hautfarbe, Rasse oder Religion, macht sie ja genau dasselbe, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Das Interessante ist, sie hat nicht einmal das Abstraktionsvermögen, das zu bemerken. Das ist das Interessante. Und die Doktrin der Vermischung ist genauso schlimm wie eine Doktrin der Reinhaltung der sogenannten Rasse. Das sind ja beides identische rassistische Vorgänge. Und wenn jemand zusammenkommt aus verschiedenen Kulturen, Ethnien, Formen, was auch immer, Rassen hat man früher gesagt, ist das völlig normal. Niemand kann etwas dagegen haben, wenn ein Schwarzer eine Weiße oder umgedreht sich verlieben und Kinder zeugen. Aber in dem Moment, wenn diese Dinge zu einer politischen Doktrin werden, dass man sagt, wir wollen die Vermischung, dann wird es zum Rassismus. Und diesen Punkt des Rassismus hat Frau Göring-Eckardt definitiv erreicht. Und insofern erübrigt sich da fast jeder Kommentar, aber ich bezweifle, dass ich es überhaupt verstehe. Immer Franz Josef Strauß, guck ihr ins Gesicht, guck ihnen ins Gesicht und mach dir deine Gedanken und dann weißt du ungefähr, wie diese Figuren ticken. Man muss sie
Ein
nur
ganz
einmal.
neuer Hinweis,
Ja, ich
ganz
weiß.
neu.
Der ist so alt und so gut und so richtig. Einfach, ich mache sogar eines, ich ziehe die Gesichter groß. Ich hole mir ein Foto raus von diesen genannten Politikern. Und zwar nicht eins, was jetzt besonders schlecht ist, sondern ein vernünftiges, ordentliches Foto aus dem Leben. Und dann ziehe ich das mal groß, mal die Augenpartien ganz groß und dann gucke ich mir die an und dann mache ich mir so meine Gedanken und gleiche das ab mit dem, was sie so teilweise so absondern. Das ist schon interessant.
Naja, also wer zum Beispiel so ein bisschen sich mit Mimik und mit Gestik und der nonverbalen Sprache beschäftigt, der kann natürlich da viel lesen. Da gibt es ja diesen wunderbaren Verhaltensforscher Sami Molcho, der auch Bücher rausgebracht hat. Vielleicht finde ich so, sogar sowas zum Einstellen, der Bücher rausgebracht hat, um auch zu erklären, welche Gesichtspartien für welche Eigenschaften, also Charaktereigenschaften stehen. Und ich habe das vor vielen Jahren gelesen, studiert wirklich, und ich kann es bestätigen. Also es gibt einfach Merkmale, und ich nenne jetzt kein einziges, weil ich niemandem zu nahe treten möchte, aber man kann da einige Schlüsse draus ziehen. Aber Andreas, ist es nicht ziemlich kurz gesprungen und auch reichlich dämlich, wenn man dieselbe Hautfarbe hat, die man angreift?
Das finde ich noch nicht mal so dramatisch. Das können ja auch einfach nur Psychosen sein. Das ist ja, stelle ich überhaupt nicht in Frage. Jeder hat das Recht, geistig auch krank zum Beispiel zu sein. Das ist ja überhaupt keine Frage. Da würde ich niemals drüber urteilen. Aber ich finde es alleine irre, wenn jemand mit einem halbwegs ausgeprägten Verstand eine rassistische Ordnung bauen will, eine Rassenordnung aufbauen will. Und das ist genau die Situation, eine Vermischung. Und wenn man alle Farben zusammenmischt, alle, ich stehe beispielsweise vor einer großen Blumenwiese mit vielen bunten Farben, blau, gelb, rot, orange, violett und so weiter, und ich sage, wir machen jetzt alles einheitlich braun, dann geht die Farbenvielfalt weg. Und interessanterweise wird dieses gesamte Einbraunen, was hier stattfindet, wird im Prinzip mehr oder weniger als Farbenvielfalt bezeichnet. Und das ist das Irrsinnige eigentlich. Es kann ja alles gemacht werden, was man möchte, aber eine politische Doktrin zusammenzumischen, einfach als Ziel, ist ganz klarer Rassismus. Das ist einfach dumm. Ganz einfach dumm. So sehe ich das. Als Meinungsmacher hier, Mensch.
Also Frau Göring-Eckardt hat damit sich keinen großen Gefallen getan, denn es gab ziemlich viel Ärger danach, gerade öffentliche Diskussionen in den sozialen Medien. Es hat sich gemeldet der Psychologe und Integrationsexperte Ahmad Mansur. Der hat kritisiert, wörtlich, wer bei der deutschen Nationalmannschaft die Hautfarbe der Spieler thematisiert, der betreibt Rassismus, unabhängig von der Motivation dahinter. Und dann musste sie es wohl auch einsehen, die gute Frau Göring-Eckardt, und hat den Post einige Stunden später wieder gelöscht und hat geschrieben dazu: Tut mir leid, wie ich formuliert habe. Mich hat aufgeregt, dass 21% der Deutschen es besser fänden, wenn mehr Weiße in der Nationalmannschaft wären. Ich bin stolz auf diese Mannschaft und wünsche mir, dass wir auch die 21% noch überzeugen.
So, und jetzt kommt mal eine Situation, dass sie das geschockt hat, dass 21% der Menschen wollen lieber mehr Weiße als Dunkle. Das ist ihr gutes Recht. Sie haben auch das gute Recht, es zu vermischen. Aber Frau Göring-Eckardt, die vertritt eine Kaste, die politisch eingreift in politische Programme, um solche rassistischen Dinge eben halt umzusetzen. Ob da die Reinhaltung der Rasse oder die Vermischung der Rasse jetzt als Ziel ist, völlig definitiv unterschiedlich. Jeder Mensch darf das für sich im Prinzip entscheiden. Ich hatte gerade vorgestern einen Termin mit einem Kurden beispielsweise, der sich verliebt hat in eine weiße deutsche Frau, und der hat große Probleme in seiner Familie, diese Frau dort mit reinzuführen, weil das ist eben schwierig, weil es eben halt dort nicht hinpasst. Und da sagt man, wir wollen eben halt unsere Familie, unser Blut nicht vermischen mit anderen Ethnien. Ich glaube, die sagen sogar Rassen, hat er, glaube ich, sogar gesagt, aber es ist egal.
Oder sie sagen Kartoffeln.
Ja, und ja, nee, das gar nicht mal. Das war ganz gar nicht mal. Diese Kartoffelgeschichte kommt ja eigentlich von den Deutschen selbst, aus dem Eigenhass, und Ausländer übernehmen das. Wenn ein Land sich selbst so verachtet wie die Deutschen, dann übernehmen die Ausländer das natürlich auch und denken, wenn die so doof sind, dann kann man das eben halt nutzen. Die meisten Verunglimpfungen laufen ja von den Deutschen selbst. Es verteidigt sich
Glaube,
ja niemand mehr.
Andreas, jetzt hast du Ausländer gesagt. Ich glaube, das darf man gar nicht mehr sagen, oder?
Ja, wenn einer Ausländer ist, kommt, ich bin zum Beispiel Ausländer. Ich bin gerade in Deutschland und ich bin da natürlich jetzt auch einer und habe jetzt quasi zwar einen kanadischen Migrationshintergrund gewissermaßen. Und ich muss hier im Prinzip bei Ausländern, ich darf nicht mal durch die Passkontrolle, wo EU-Bürger steht oder Deutsche, sondern bei Kanadiern. Also insofern spreche ich ja hier quasi meine eigene Gruppe an.
Also hier News hat ein Beispiel gebracht. Das ist ja das Portal von Julian Reichelt, dem früheren Bild-Chefredakteur. Kann ich nur jedem auch neu hinzugekommenen, wir haben ja im Moment doch einige Zugänge hier bei uns im Kanal, wahrscheinlich von Menschen, die noch nicht so versiert sind mit den Quellen, die wir hier nennen und verwenden. Dieses News, NIUS-Portal, kann ich euch nur empfehlen, gibt es auch bei Telegram, das zu abonnieren, denn die berichten toll. Und die haben jetzt hier ein Beispiel genannt, was gleichzuziehen ist mit dem, was Frau Göring-Eckardt sich da geleistet hat. Das ist ja Ferda Adermann, die von der Regierung ausgerechnet als Beauftragte für Antidiskriminierung eingesetzt wurde. Die hat sich 2020 beschwert in einer Kolumne im Spiegel darüber, dass Deutsche nicht als Kartoffel bezeichnet werden wollten. Und als Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher-SternchenInnen, muss ich leider so zitieren, das ist eine Vereinigung von Medienvertretern mit Migrationshintergrund, hat sie die Verleihung des Preises Goldene Kartoffel verantwortet. Und da wurden Journalisten prämiert, die in den Augen der Vereinigung falsch über Migration berichtet hätten. Also das heißt, Frau Adermann hat maßgeblich mit dazu beigetragen, einen Begriff zu etablieren, der Deutsche aufgrund ihrer Herkunft abwertet. Und wenn das kein Paradebeispiel für Rassismus ist.
Ja, also ich kann das nur noch so hinnehmen. Das ist so, zumal jemand, der in einem eigentlichen Urland lebt und er sagt, ich möchte gerne mich gegen Rassismus aussprechen, ich möchte gerne eine politische Funktion haben, auch was die Ausländerpolitik anbelangt, es auch sinnvoller wäre, wenn der aus dem Ursprungsland auch tatsächlich ethnisch kommt und dann diese Aufgabe natürlich objektiver machen kann, auch im Interesse seines eigenen Landes, und dass man es nicht beispielsweise so besetzt, dass man die Vertreter dieser Migranten beispielsweise dort in diese Funktion auch der Entscheidungen über diese Migrationspolitik sitzt. Das ist einfach unklug. Das würde kein normales Land tun. Und das ist nichts Abwertendes, sondern das ist ein ganz normaler Grund, eine Grundhaltung, dass man in einer Sicherung seiner eigenen Position bleiben möchte. Das ist keine Abwertung gleich. Das ist ganz wichtig. Aber wir haben komplett so den Maßstab verloren und auch den Kompass, habe ich das Gefühl.
Ja, der Kompass ist weg und vieles, was von dieser grünen Bank aus propagiert wird, voller Hass gegen ja, die Herkunft und Deutschland, Das geht schon in eine Art Normalität bei den Menschen über. Man zuckt kaum noch. Frau Attermann hat übrigens, um das zu rechtfertigen mit der deutschen goldenen Kartoffel, hat sie eine ähnliche Strategie gewählt wie Katrin Göring-Eckardt. Sie hat dann gesagt, ja, bei der Empörung über Kartoffeldeutsche geht es um etwas anderes. Es geht um den inneren Widerstand, sich mit sich selbst und den eigenen Privilegien zu beschäftigen. Das hat sie im Spiegel geschrieben. Und Andreas,
Wird
wenn,
immer schlimmer damit.
oder?
Ja,
Und
da reden die Leute sich immer. Daran merkt man, wessen Geistes Kind sie sind und dass sie dann eben halt auch wirklich nicht intellektuell ordnen können, was sie dort überhaupt sagen. Das heißt, diese intellektuelle Insuffizienz, die hier ganz deutlich wird, die zeigt eben halt, dass sie das tatsächlich glauben, was sie vorher gesagt haben, auch wenn sie es versuchen, dann wieder gerade zu biegen und damit das Ganze nochmal unterstreichen, dass sie eigentlich rassistisch sind. Es ist so unfassbar für einen halbwegs denkenden Menschen, so etwas erleben zu müssen. Und interessanterweise werden die dann nicht weggenommen, sondern die bleiben dann da auch noch.
ja, die bleiben Jahrzehnte. Also wenn wir uns zum Beispiel
Ja.
Claudia Roth ansehen, auch von der Grünen
Ja.
Partei, die ist Kulturstaatsministerin, die darf Entscheidungen treffen, was kulturmäßig in Deutschland gefördert werden soll und was auf keinen Fall mehr. Und sie war auch diejenige, die die Flagge bei den Grünen, der Grünen Partei in Berlin aufgehängt hat, wo ganz klar drauf stand, Deutschland halt's Maul. Und ich meine, oder hinter dem Banner hergelaufen ist in einer großen Demonstration, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Das sind Original Zitate, mit denen sie sich identifiziert und nach außen tritt. Normalerweise müsste eine Gesellschaft auf die Barrikaden gehen, meiner Meinung, ist nur meine Meinung, wenn solch eine Person zur Kulturstaatsministerin ernannt wird. Aber sie darf ja auch, wenn sie israelfeindliche
Ja.
Äußerungen tut oder Entscheidungen trifft, Andreas, es zuckt inzwischen gar niemand mehr. Sie darf das.
Das finde ich interessant. Das heißt, eine Frau Roth, der man Antisemitismus von bestimmten Stellen vorwirft und sie sich antisemitisch eindeutig geäußert hatte und mehrfach zurückrudern musste. Also eine Antisemitin bei den Grünen, Frau Göring-Eckardt eine Rassistin bei den Grünen, ein Bundeskanzler beispielsweise, der mit dem Vorwurf schwerer krimineller Verwerfungen im Bankengewerbe zu tun hat, wo Staatsanwälte die Segel streichen und sagen, ich komme da nicht mehr mit. Das heißt, das ist ja ein solcher Moloch, den wir hier beschreiben. Und da wird dann interessanterweise aus diesen Gruppen dann nur noch das Ganze zusammengeführt und sagen, wir müssen jetzt gegen die Rechten kämpfen. Vielleicht sollte man denen allen einen gerahmten Spiegel mal schenken und den mal in die Bude reinhängen.
Da könnten Sie sich eventuell erschrecken. Die Frau
Ja.
Roth, die wurde zum Beispiel, also die zieht gleich mit Göring-Eckardt, die wurde vor wenigen Jahren, 2019, zum Deutschen Fußballbund DFB von der Taz befragt. Und da hat sie Reformen gefordert und sagte mit Blick auf den Verein wörtlich, natürlich braucht es den Einbruch in die alte weiße Männerwelt.
Ja.
Zitat Ende. Also das heißt, die alten weißen Männer, Andreas, glauben Sie, dass Sie als Frauen, als weiße alte Frauen, nicht ähnlich belastet wären, wenn es nach Ihrer Meinung hier gehe?
Na, ich denke mal, so weit denken Sie überhaupt nicht, weil es wird nicht mehr gedacht. Es werden nur noch Ideologien rausgepustet, ohne nachzudenken. Und das sind Anzeichen für schlimmste totalitäre Verwerfungen, die drohen. Und so beginnt das eigentlich immer. Und wir haben in unserer Geschichte genügend Beispiele, wo wir daraus lernen konnten. Und die Gegner, das waren natürlich diejenigen, die man dann als die Extremisten bezeichnet hatte. Ich denke an die Geschwister Scholl beispielsweise, wie die verunglimpft wurden, wie die gejagt wurden beispielsweise, was die mitmachen mussten, weil sie im Widerstand waren damals. Und da gibt es natürlich immer wieder ähnliche Situationen, auch wenn die Vorzeichen sich verändert haben. Ich meine, wir reden ja nun wirklich schon deutlich und sollten vielleicht einfach weiterkommen, bevor wir uns da noch weiter verrennen jetzt in das Thema. Aber es ist
Naja,
irre.
Wir haben gerade Europawahlen gehabt, entschuldige
Ja,
bitte. Die
ja.
Grünen sind auf eine Art und Weise abgestürzt, wie man es nicht für möglich gehalten hätte, wie man sich
Ja,
das
klar.
vielleicht gewünscht hatte. Und so ist es dann auch passiert. Aber es kräht doch inzwischen schon gar kein Hahn mehr danach. Normalerweise, wenn heute gewählt werden würde, wären die Grünen auf der letzten Hinterklässlerbank. Die hätten nichts mehr zu sagen, aber sie reißen den Rachen auf und fabulieren so etwas wie gerade jetzt hier von Frau Göring-Eckardt wieder geäußert und haben Regierungsgewalt. Das
Die
ist das,
Abwahl.
was
Entschuldigung, du.
aus meiner Sicht schwer nachvollziehbar ist.
Also die Abwahl der Grünen und der Roten zeigt eindeutig, dass die Menschen ein Gefühl haben, auch noch eine Empfindung haben für Recht und Unrecht. Und sie wollen keine Extremisten haben. Sie wollen keine Rassisten haben. Sie wollen keine Antisemiten haben. Sie wollen auch keine Verbrecher haben im Kanzleramt, sondern sie wollen ehrliche, aufrechte Leute, die ihnen Rahmenbedingungen schaffen, die sich um die Interessen der Menschen kümmern. Es geht ja überhaupt nicht mehr um den Bürger. Das ist ja das Interessante. Die Themen des Bürgers, kann er sich sein Essen leisten? Kann er sich seine Wohnung noch leisten? Was hat er für Probleme? Kommt er überhaupt noch halbwegs klar? Das ist doch überhaupt kein Thema mehr. Es geht nur noch darum, rechts, links, wer sind die Bösen, wer sind die Guten? Und das sind eben halt die Dinge, die ablenken sollen. Und die Menschen haben irgendwann schlichtweg die Schnauze gestrichen voll. Und das ist das, was wir gerade erleben. Schlimm ist jetzt, da wieder Ruhe reinzubekommen. Es muss wieder eine Ordnung reinkommen. Wer soll jetzt eigentlich diese Spaltungen, die man hier gemacht hat, und zwar unter der Ära Merkel, mächtig eingesetzt in Form einer Agenda, die große Spaltung. Parteien beziehen sich auf den Part. Part heißt ja letztendlich Teil. Und die Konzentration einer Partei auf einen Teil der Bevölkerung, auf einen Part, führt ja automatisch zu einer Vernachlässigung der anderen Teile, die nicht zu diesem Part gehören. Und das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung für Spaltung. Pars Populi heißt ja die Spaltung des Volkes gewissermaßen. Das heißt Volksteil, aber genau das ist der Punkt. Und wir sehen hier wieder ein, diese gesamte Parteiendemokratie bricht gerade ein. Je eher wir das erkennen, desto etwas weniger schlimm wird der Aufprall.
Ja, also ich wüsste im Moment nicht, wer da, wie du gesagt hast, ordnend eingreifen könnte, weil ich sehe auch bei der CDU und CSU keinen einzigen Kandidaten, der aus meiner Sicht es wirklich ernst meinen könnte und sagen würde, wir müssen jetzt wieder Werte und Tradition einführen. Ich sehe niemanden. Es gibt natürlich die neuen Parteien wie die AfD oder das Bündnis Sahra Wagenknecht. Da kommen auch gute Äußerungen, aber entweder sie werden bekämpft mit allen Mitteln oder der Hintergrund ist eben doch auch Kommunismus oder Sozialismus, sodass also auch da mein Vertrauen begrenzt ist.
Man muss eines vielleicht auch sehen bei dieser Parteienproblematik. Ich weiß gar nicht, ob man sich jetzt wünschen sollte, dass die Ampelpartei abgewählt wird oder die CDU abgewählt wird. Wenn ein Gebäude mittlerweile in einem Zeitlupenzusammenbruch sich befindet, wir müssen uns das wie eine Zeitlupe vielleicht vorstellen, dann bleibt es trotzdem ein Zusammenbruch. Das heißt, wir befinden uns dann irgendwann in der Phase des sogenannten freien Falls. Und es kommt dann irgendwann der Aufprall. Die Leute glauben, es läuft ja noch irgendwie und sie merken gar nicht, dass es längst nicht mehr läuft, weil das alles nur auf Schulden läuft und dieses Schuldensystem gerade deutlich wird und spätestens dann ist von einem Tag zum anderen Schluss und in dem Moment ist alles anders als das, was vor einem Tag noch gültig war. Wenn wir das erst einmal verstehen, ist es wichtig, wenn unter diesen Bedingungen, nehmen wir mal an die AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht jetzt an die Macht kommen würden, mit der Aussage, wir versuchen, diesen Fall aufzuhalten oder es alles wieder zu erneuern, bezweifle ich, dass das gelingt. Aber es wird, und wenn es dann zusammenbrechen wird, würden die Rot-Grünen und die Schwarzen und alle, wie sie da sein, sagen und die das gelbe Flackerlicht, die werden dann alle sagen, siehst du, wir waren damals schon so weit 2024, hätten eigentlich alles schon neu geordnet und alles wäre gut gewesen. Und jetzt sind die Bösen rangekommen und deshalb ist es zusammengebrochen. Und das kann man den Leuten wieder erklären.
Ja. Wir kommen mal zum nächsten Thema. Da
Ja.
sind wir immer noch bei der Grünen Partei, leider, aber es sind wirklich beeindruckende Entwicklungen. Robert Habeck, Vizekanzler Deutschlands, Superminister, in dem er zwei Ministerien innehat, nämlich die Wirtschaft, die ist schon mal am Bach runter, und auch das Klimaministerium gehört zu seinen Ressorts. Und da ist ja nun in den letzten 2,5 Jahren einiges passiert. Er hatte ja übrigens gesagt, bei Amtsantritt, ich wiederhole mich ja auch, lieber Andreas, immer mal wieder, als es darum ging, welche Politik in diesem Land verändernd jetzt auf die Menschen zukommen würde, da hat er sinngemäß geantwortet, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Und das hat es. Also es hat er tatsächlich auch geschafft. Er scheint aber doch ein psychisches Problem zu haben und über dieses Problem spricht er jetzt auch offen. Also wir plaudern hier nicht aus dem Nähkästchen, sondern Robert Habeck spricht über seine Familie, seine Herkunft und dort gibt es ein dunkles Nazi-Kapitel. Das hat er geäußert, in der Bunte. Ja, das ist ja auch ein politisches Magazin, da kann man sowas durchaus mal weitergeben. Und
Besser als
da
in
hat,
der Bäckerblume.
ja gut, ja. Unter anderem war, wie er in der Bunte berichtet, sein Urgroßvater SS-Brigadeführer mit persönlichen Kontakten in den inneren Kreis des Hitler-Regimes. Und die Auseinandersetzung damit nehme ihn wörtlich bis heute in die politische Pflicht. Ich gehe jetzt gleich mal ein bisschen tiefer in das, was er dann weiterhin gesagt hat, Andreas. Aber also da scheint ja ein massiver Schuldkomplex vorzuliegen. Ich bin ja nur Hobbypsychologin, aber so weit geht es noch gerade, dass man so weit denken kann. Und er spricht öffentlich darüber, dass die Auseinandersetzung mit der Herkunft seiner Familie, wo eben hochrangige Nazis offenbar zu finden sind oder waren, dass diese Auseinandersetzung damit ihn bis heute in die politische Pflicht nehme. Als politische Pflicht sehe ich ja, wenn jemand Vizekanzler zum Beispiel ist, es durchaus an, das Beste für das heutige Volk zu wollen und auch alles dafür zu tun. Kann man das denn, wenn man selber einen schwerwiegenden Schuldkomplex hat?
Also ich finde das sehr interessant, dass er hier mit seinem schweren Krankheitsbefund nach außen geht, den er hat. Denn er scheint ja wirklich eine schwere Psychose zu haben. Aber da wird einem natürlich auch vieles klarer. Wenn er sich offenbar auch in der Verantwortung fühlt gegenüber seinem Urgroßvater und er offenbar auch nicht versteht, wie das mit der Seelenentwicklung nach weitergeht und diese Geschichten auch der dieser Gesamtproblematik der Erbschaft, dieser Schuldenerbschaft, die man dann übernimmt, dann wird natürlich auch klar, wo diese vermutliche Zerstörungswut gegen Deutschland herkommt. Denn dieser Zerstörungsprozess der gesamten Ökonomie, ich meine, es ist ja schon Irrsinn, dass man Ökonomie und Klima zusammentut. Das sind ja zwei gegnerische Dinge, die laufen, die ja automatisch schon konträr laufen und Zerstörungspotenzial haben. Wenn dann aber jemand mit einer schweren Psychose, der also offenbar unter einer Wahnvorstellung, so würde ich das interpretieren, hier leidet und quasi die Schäden seines Urgroßvaters wieder gut machen will, weil das die Psychose ist, weil er offenbar die Zusammenhänge auch nicht richtig zuordnen kann, dann ist es natürlich jetzt ein ganz schweres Ding. Und normalerweise müsste man ja sofort reagieren, weil so krank, wie er sich da outet, da müsste man normalerweise jetzt sagen, der muss da raus aus der Position.
Ja, vielleicht sogar in eine Behandlung. Also wenn
Ja,
ich jetzt
klar.
in meinem Umfeld jemanden sehen würde, der unter einem solchen, also oder einem anderen Schuldkomplex leidet, dann würde man ja sagen, okay, also du kannst ja gar nichts dafür. Du bist ja nicht dein Großvater, sondern du bist heute hier und in der Verantwortung. Du könntest ja jetzt das, was man damals zerstört hat, wieder zum Besseren bringen. Also eigentlich genau das Gegenteil machen. Und da braucht er offenbar Hilfe.
Definitiv, also das sehe ich auch so, es ist gar kein Urteil. Im Prinzip ist es so, dieser Sippenhaftkomplex oder diese Sippenhaftpsychose, unter der er offenbar leidet. Ich finde das ja sehr spannend, dass er das selbst zugibt. Das ändert natürlich vieles auch an meiner Einordnung ihm gegenüber, weil ich ihn bisher als nicht besonders abstraktionsfähig gesehen habe, aber ich habe ihn zumindest als gesund gesehen. Und wenn er das eben halt nicht ist und jetzt sogar daraus noch versucht, sogar politisches Kapital zu schlagen, also spätestens dann merkt man natürlich, in welcher Zwickmühle er sitzt. Und dann darf er natürlich nicht solche wesentlichen Funktionen ausüben, die er dann dazu nutzen kann, eine gesamte Ökonomie mit Wissen und Wollen zu zerstören. Das ist ja das, was da gerade läuft. Jetzt wird ja so vieles klar dabei.
Ja, das finde ich auch. Es wird jetzt klarer, warum er so gestört agiert. Das sind ja
Genau.
nicht nur Geh-, sondern zerstörende Mechanismen, die er einsetzt. Deutschland wird und wird, wurde und wird weiter deindustrialisiert. Die Wirtschaft wandert ab. Der Mittelstand löst sich auf. Das Land geht den Bach runter. Das Ausland zuckt bedauernd mit den Schultern und sagt, die Armen waren mal ganz vorne. Leider ist das jetzt nicht mehr der Fall. Das Ganze ist ihm tatsächlich gelungen in einem Zeitraum von 2,5 Jahren mit einigen Akteuren an der Seite, unter anderem aus der Familie hat er ja einige dazu geholt. Spannend, dass er irgendwie immer diese Familienverwicklungen in seinen Entscheidungen zugrunde legt. Ich will noch mal hier reinlesen. Die Welt Online hatte mal zusammengefasst, was er da in dem politischen Magazin Bunte alles geäußert hatte. Also der Uropa, ein verurteilter Kriegsverbrecher, der Uropa, der Großvater, einst Obersturmführer der SA. Vizekanzler Habeck hat ein dunkles Kapitel seiner Familiengeschichte bestätigt. Gut, es könnte jetzt sein, das kennt man ja von der Bunte, dass die wirklich knochenhart recherchieren und einen dann konfrontieren mit den Fakten und sagen, wir haben das und das herausgefunden. Stimmt das, dass Sie, Herr Habeck, aus einer Nazi-Familie stammen? Und dann kann es ja gar nicht anders sein, als dass er es bestätigen muss, außer er würde lügen. Und das würde
Klar.
Habeck natürlich nie tun. Also es könnte auch sein, dass er gezwungen wurde, diese Geschichte zu äußern.
Das ist ja
Und
auch in Ordnung, wenn er das macht. Aber die Sache ist ja die, dass ja niemand wirklich was dafür kann, wer jetzt als Großvater oder Urgroßvater gearbeitet hat oder was der getan hat. Worum es mir jetzt geht, ist dieser Sippenhaftkomplex. Und er sagt eben halt, ja, dass diese persönliche Auseinandersetzung sein politisches Denken und Handeln und Reden mitgeprägt hat. Und ihn bis heute in die politische Pflicht nimmt. Und da kommt dann ja irgend der Begriff des Morgentauplans hoch, der Deindustrialisierung, der Zerstörung der entsprechenden Grundwirtschaft, der Basiswirtschaft, beispielsweise Europas oder Deutschlands speziell. Und das ist ja dann ein Eigenhass, den er damit auch bestätigen könnte. Zumindest sieht es so aus. Auf jeden Fall sind das gefährliche Aussagen, die man als schon mit ein bisschen mit einer gewissen pathologischen Komponente in Verbindung bringen müsste.
es ist
Gefährlich.
hochspannend. Vielleicht sollte man mal mit dem wunderbaren Dr. Hans-Joachim Marz darüber
Ja.
sprechen, dem Psychotherapeuten und Psychiater, der da sicherlich noch einige Anmerkungen dazu hätte. Was ich hier in seiner Schilderung auch spannend finde, ist Folgendes. Es handelte sich bei dem Urgroßvater um Walter Granzow, der zum inneren Führungszirkel des Hitler-Regimes gehört haben soll. Dessen Sohn war Habecks Großvater Kurt Granzow, der eben Obersturmführer der SA war. Der NSDAP-Politiker und SS-Brigadeführer Granzow verwaltete vor der Machtübernahme das Gut Severin in Mecklenburg-Vorpommern und richtete dort unter anderem 1931 die Hochzeit des späteren Propagandaministers Josef Goebbels mit Magda Quandt aus. Quandt war zuvor mit dem Industriellen Günther Quandt verheiratet, wiederum einem Schwippschwager von Granzow. Und Hitler soll Granzow, der im NS-Regime unter anderem als Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern Schwerin und Reichstagsabgeordneter fungierte. Also der war genauso ein politischer Funktionär, wie es heute der Urenkel ist. Der hat demnach 1931 ist er vorgestellt worden und nach dem Krieg wurde Granzow für seine Rolle in der SS zu einer Geldstrafe verurteilt. Habeck hat der Bunte gegenüber geäußert: Ich habe mich schon als Jugendlicher intensiv mit der Geschichte meiner Familie auseinandergesetzt, hätte mit seiner Großmutter und seiner Mutter über das Thema geredet. Und beide Granzows verstarben 1952, natürlich weit vor der Geburt Habecks, Robert Habecks. Das war nämlich 1969. Also er hatte tatsächlich gar nichts mit diesen beiden zu tun.
Also ich muss sagen, ich habe mich ja auch mit meiner Geschichte auseinandergesetzt, mit meiner Großmutter, die 1898 geboren war und die den Ersten, Zweiten Weltkrieg mitbekommen hat und habe ganz viel aufgesogen auch, gerade um Verwerfungen wiederum nicht wiederholen zu müssen, die laufen. Aber da geht es dann eben halt nicht um eine Eigenschuldfrage, sondern um eine objektive, ich sage mal, eine objektive Bewertung, die mich dann intellektuell weiterbringt und auch geistig weiterbringt. Das sind zwei verschiedene Schulen, um eben halt weitere Kriege zu verhindern. Und wenn ich aber sehe, dass hier eine Art Grundlage für eine Art Rache hier rein interpretiert werden kann, dann wird einem plötzlich auch alles klar, gerade in Verbindung mit dem, was er vorzuweisen hat, nämlich nur Zerstörung im Rahmen der Wirtschaft oder auch der Menschen. Der zerstört ja nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Familien und Menschen
Ja.
in Deutschland.
Und ich will hier dieses Kapitel abschließen mit einem Zitat, das Welt Online hier bringt, auch am Ende des Kapitels. Ich denke, auch das mu muss nicht mehr kommentiert werden, sondern kann so frei stehen bleiben, bevor wir zum nächsten Thema übergeben. Habeck hatte im November 2023, also vor einem Dreivierteljahr oder einem guten halben Jahr, in einer Videoansprache ja für großes Aufsehen gesorgt, nämlich als Reaktion auf die Diskussion über die Lage in Nahost infolge des Hamas-Überfall auf Israel. Das war am 7. Oktober letztes Jahr. Da hat er in der Rede, die er die Runde gemacht hatte, unter anderem wörtlich gesagt: Dieses besondere Verhältnis zu Israel rührt aus unserer historischen Verantwortung. Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Wenn man sich jetzt die Haltung aber der Grünen Partei und gerade auch Annalena Baerbocks und so weiter ansieht zum Fall Gaza und Israel, da gibt es keine eindeutige Linie.
Naja, das Problem ist sie absolut nicht. Also was hier auf jeden Fall hintersteht, dass er die historische Verantwortung seines eigenen Volkes sieht. Und jetzt lassen wir das mal weg, ob das jetzt die Israelis waren oder die Juden seiner Zeit, sondern einfach nur die Eigenverantwortung, die offenbar dazu führt, dass er sich selbst, ich sag mal, in einer Art vielleicht Vernichtungszustand auch als Hobbypsychologe findet, wo er sagt, wir dürfen auf keinen Fall überleben, denn von uns ist so viel Schlechtes ausgegangen. Und er bezieht sich dann auf seinen Urgroßvater. Und das ist wahrscheinlich eben halt das, was man psychologisch behandeln sollte.
Kann das denn sein? Also da fehlt mir ja nun wirklich jede Expertise und du wirst sie auch nicht haben, aber ich möchte die Frage einfach hier in den Raum stellen. Kann es sein, dass sich ein solcher Schuldzustand verstärkt und immer größer wird und deswegen vielleicht irgendwann auch ins Wahnhafte geht?
Also ich habe Menschen kennengelernt, denen es so ging und die waren auch bei großen Leitmagazinen beschäftigt. Also insofern ist das also nicht ganz ungewöhnlich. Es könnte durchaus sein, aus meiner Sicht als Laie. Aber ich denke mal, dafür gibt es Experten. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, er sollte einen Experten aufsuchen.
Das ist unsere Erkenntnis jetzt zum Wochenende. Ganz gut gemeint, lieber Herr Habeck. Wir haben ja alle unsere Probleme und die müssen wir irgendwann bewältigen. Aber wir sollten sie anpacken. Ich glaube, das würde gut helfen. Andreas, wir haben noch eine gigantische Aussage in den letzten Tagen annehmen müssen, nämlich dass Herr Haldenwang, der ja Verfassungsschutzpräsident Deutschlands ist, dass der ein Kalifat als eine denkbare Staatsform ausgemacht hat. Und das macht natürlich fassungslos, gerade bei der Ordnung des christlichen Abendlandes, wie wir es bisher kennen. Allerdings angesichts einer wachsenden Veränderung, einer täglichen Veränderung im Land durch ja, Zuwanderung ohne Ende und die wird auch nicht gebremst. Wundert man sich über eine solche Aussage, gerade eben in Anbetracht auch ziemlich aggressiver Forderungen bestimmter Islamisten in Deutschland, dieses Kalifat notfalls mit Gewalt durchzusetzen. Und Kalifat heißt ja nichts anderes als die Abschaffung jetzt der sogenannten Demokratie. Und dagegen argumentiert man jetzt von Seiten des Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang, aber übrigens auch von der Innenministerin, Frau Faeser, Nancy Faeser, dass diese Kalifatforderung gar nicht strafbar sei und von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Wie würdest du diese Aussage einschätzen?
Naja, man muss immer sehen, wer das sagt. Frau Faeser und Herr Haldenwang sind nicht einfach irgendwelche Privatbürger, die da etwas sagen, sondern die haben hohe Funktionen. Also Faeser und Haldenwang entlarven sich erst einmal aus meiner Sicht mit diesen dramatisch antidemokratischen Relativierungen als eindeutig gesichert verfassungsfeindlich. Also es ist interessant, dass der Chef des Verfassungsschutzes als gesichert verfassungsfeindlich eingeschätzt werden muss. Das sagt er ja. Denn das Kalifat ist ganz klar gegen die deutsche verfassungsrechtliche Situation, was sich ja im Grundgesetz wiederfinden soll. Jetzt müsste eigentlich der Verfassungsschutz sofort Überwachungen gegen den eigenen Präsidenten und natürlich auch der Bundesinnenministerin anordnen. Und die beiden auf mich völlig verwirrt wirkenden Spitzenbeamten, das sind sie ja, Faeser und Haldenwang, als sie da aufgetreten sind. Die lassen aktuell Herrn Hans-Georg Maaßen zum Beispiel überwachen, der mit aller Kraft einen willkürlichen Umgang mit dem Grundgesetz verhindern will, also ganz klar verfassungskonform ist. Und die Überwacher selbst, also jetzt Haldenwang und Faeser, die ich hier so als Bücklingsbeamte vor den Forderungen eines Kalifats outen, die stellen sich hin und tolerieren ein Kalifat als denkbare Staatsform, outen sich also völlig ungeniert damit als verfassungsfeindlich. Das ist eigentlich die Quintessenz.
Und ich habe mal hier gerade aufgemacht, was wird denn als Kalifat überhaupt bezeichnet? Man bezeichnet hiermit die Herrschaft, das Amt oder das Reich eines Kalifaten, also eines Nachfolgers oder Stellvertreters des Gesandten Gottes. Also das heißt, es ist eine religiöse Form des Regierens. Und weiter heißt es bei Wikipedia, was ja für solche Fälle immer sehr gut ist, wenn man das hier mit einbeziehen kann. Es stellt somit eine islamische Regierungsform dar, bei der die weltliche und die geistliche Führerschaft in der Person des Kalifen vereint sind. Das heißt, er
Richtig.
ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, dieser Kalife, der dann sozusagen die Führerschaft für ein Land oder einen Kontinent bekommen soll, was natürlich im krassen Gegensatz auch steht zum christlichen Abendland. Der Papst wird sich bedanken, wenn er plötzlich ein anderer Stellvertreter Gottes regieren will. Das heißt, Andreas, das Kalifat ist eine Form, die wir überhaupt nicht kennen.
Absolut. Also die Säkularität, so heißt das Ganze ja auf schlau, bedeutet ja, dass als wesentliches Fundament, nämlich einer Demokratie, dass es darum geht, dass niemals Religion und Regierung gemeinsam zusammenfallen darf. Das ist der wichtigste Grundsatz, den man in einer Demokratie hat. Und wenn dann beispielsweise hier, es geht hier nicht um irgendeinen Grundsatz, freie Meinungsäußerung oder sonst etwas, sondern es geht hier tatsächlich um das Grundfundament, das jetzt ein Herrn Haldenwang als Bundesverfassungsschutzpräsident ist, unfassbar sagt, ich kann mir vorstellen, so eine Kalifatstruktur ist durchaus auch vorstellbar als staatliche Organisation. Und Frau Faeser sitzt daneben und nickt befremdlich, nicht mal befremdlich, sondern lässt es einfach so laufen. Also das ist so eine Verfehlung, die wir noch nicht gehabt hatten, glaube ich, in der Bundesrepublik Deutschland seit der Gründung. Es ist also geschichtlich ein historischer Vorgang, aus meiner Sicht ganz eindeutig.
Jetzt haben wir den Artikel 5 des Grundgesetzes Meinungsfreiheit und Tichys Einblick hat in einem aktuellen Artikel den Verfassungsrechtler Professor Volker Böhme-Nessler zu diesem Thema herangezogen. Da attestiert der Verfassungsrechtler, Nancy Faeser und Herrn Haldenwang klare verbale und mentale Grenzverschiebungen, zum Beispiel indem eine Art Straftatbestand einer angeblichen Verächtlichmachung des Staates erfunden werde. Und ein anderes Zitat, auch Professor Christoph Degenhardt hatte beschrieben, dass der Meinungskorridor des Sagbaren für das Volk verengt wurde. Demnach kann man ja sogar gegen staatswohlgefährdende Meinungsäußerungen unterhalb der Strafbarkeitsschwelle vorgehen. Können wir ja an die Corona-Posts denken von Kritikern der mittlerweile aufgeflogenen Politik, die ja auch eine vorsätzliche Schädigung der Bürger durch die sogenannte Impfung vorgenommen hatte.
Richtig, und wir sehen das natürlich, dass man Leuten, die zum Beispiel in ihrem Garten ein Schild stellen, wo sie deutlich ihren Unmut gegenüber der Grünen Partei äußern, dass sie dann strafrechtlich belangt werden können. Das ist ja eigentlich das Komische. Das ist ja alles damit abgegolten, denn die Situation ist, der Meinungsäußerung ist hier letztendlich der Fakt. Und das steht natürlich im massiven Widerspruch auch zur Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, dass zum Beispiel überspitzt ironische, satirische, abwertende oder auch polemische Äußerungen sowie auch extremistische Äußerungen unter die Freiheit der Meinungsäußerung gefasst wird. Also das darf man. Und jetzt denken wir mal an den Tim Kellner, der sich vor einem auf mich willkürlich agierenden Gerichtes, der sich davor verteidigen muss, weil er sich übrigens als satirische Kunstfigur über Denkmauern dann hinausgewagt hat, die von einem ZDF-Böhmermann zur normalen Konversation gehört, aber das eben für die richtige Seite. Das wissen wir ja alles. Und das sind die Differenzen, mit denen wir hier zu tun haben. Willkür.
Willkür, fast schon Totalitarismus. Und es gibt hier einen einstimmigen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom November 2011. Dort steht sinngemäß: Meinungen fallen stets in den Schutzbereich von Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob sie sich als wahr oder unwahr erweisen, ob sie begründet oder grundlos, emotional oder rational sind. Oder ob sie als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt wären, werden sie verlieren diesen Schutz auch dann nicht, wenn sie scharf und überzogen geäußert werden.
Richtig, alles ist im Prinzip erlaubt. Und wenn es noch so dumm und so falsch ist, und deshalb verstößt das natürlich auch ganz klar gegen die Kontrolle der alternativen Medien, die sagen dann, das ist Hass und Hetze. Das ist ja so ein Begriff, den man erfunden hat, den man auch nicht definieren kann und auch nicht will, um dann zu sagen, alle, die kritisch sind, werden wir rausnehmen. Und hier muss sogar noch ergänzt werden, dass der Meinungsäußernde auch nicht gehalten ist, die der Verfassung zugrunde liegenden Wertsetzungen, die ja die Verfassung hat, überhaupt zu teilen. Insofern wäre diese Situation mit der Kalifatforderung in Deutschland tatsächlich nicht strafrechtlich verfolgbar, wenn es von den Leuten kommt. Wobei, da wird ja nichts passieren. Denn da das Grundgesetz zwar auf die Werteloyalität baut, das ist dieses freiheitliche Prinzip, was dahinter steht. Um es mal runterzubrechen, wir sehen also, dass die Ampeladministration mit Haldenwang und den Konsorten eine Art Verbot der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 verfolgt. Und dafür hat man dann extra einen schwammigen Begriff erfunden, die sogenannte Delegitimierung des Staates.
Jetzt möchte ich aber mal auch auf die Verantwortung dieser Politiker und Amtsinhaber hinweisen. Frau Faeser als Bundesinnenministerin, Herr Haldenwang als Verfassungsschutzpräsident, dass sie natürlich auch ihre Meinung frei äußern können. Wenn sie dies aber qua Amt tun, dass das ja nochmal ein himmelweiter Unterschied zu dem ist, als ob du oder ich oder irgendjemand anderer das tut.
Exakt so ist es. Exakt.
Lass uns zusammenfassen, man wird also zum Verdachts- und Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes, wenn man die Regierungsideologien kritisiert durch willkürliche Aushöhlung der Grundrechte.
Zum Beispiel, genau. Und auf der anderen Seite schwurbelt ein Bücklingsbeamter namens Haldenbank davor, dass er sich als eine Kalifat als Regierungsform vorstellen kann. Und das ist das Unfassbare, woraufhin übrigens die Islamistenszene diesen nun gesichert verfassungsfeindlichen Präsidenten Haldenwang des Verfassungsschutzes natürlich jetzt feiert. wie man in einigen Medien auch lesen kann. Das ist natürlich eine völlig verkehrte Welt, wie sie George Orwell beschrieben hat. Man kann es eigentlich nur noch hier so abarbeiten und bloß nicht drüber nachdenken.
Bruder, bin ich traurig. Ja. Wir kommen zum nächsten Thema. Das hat etwas mit dem Bundeskanzler zu tun. Der gehört nicht zur Grünen Partei. Der gehört zur Roten Partei. Und der führt eigentlich in seiner Verantwortung für Deutschland das fort, was Angela Merkel 2015 inszeniert und initiiert hatte, nämlich die Grenzen bleiben offen und abgeschoben wird nicht, auch wenn Herr Scholz es verspricht. Das hat er nämlich vollmundig letztes Jahr im Herbst getan, hat also die große Abschiebewende angekündigt. Wörtlich hatte er gesagt, endlich im großen Stil deutlich mehr und schneller abschieben zu wollen. Fakt ist aber, und das ist jetzt hier ein Artikel, der uns vorliegt von der Bild. Die gehen da jetzt auch mal ein bisschen verschärft an das Thema ran. Fakt ist, von Januar bis April 2024 wurden 6.316 Menschen abgeschoben. Ein Plus von 30%. Toll, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, da waren es nur 4.792. Aber mit Blick auf die Gesamtzahlen kann von einer großen Abschiebewende überhaupt keine Rede sein, denn letztes Jahr waren insgesamt 242.600 Menschen ausreisepflichtig. Aber 80% von ihnen haben eine Duldung, also fast 200.000. Heißt, sie können nicht abgeschoben werden, obwohl sie eigentlich abgeschoben werden müssten, weil zum Beispiel die Dokumente fehlen. Und von 31.770 geplanten Abschiebungen wurden nur 16.000 tatsächlich vollzogen, also mal gerade knapp über die Hälfte. Und die Bild fragt, woran liegt das? Warum bricht Herr Scholz sein Abschiebeverbrechen? Ich wollte gerade sagen, Abschiebeverbrechen. Das wäre ein Freudscher gewesen. Warum werden also so wenige Menschen abgeschoben? Und da gibt es Experten, also Asylexperten, einen Professor Daniel Thüm von der Uni Konstanz, der wird hier befragt. Er sagt, ja, die Abschiebungen scheitern vor allem aus praktischen Gründen. Erstens, weil die Herkunftsländer die Menschen gar nicht zurücknehmen. Andreas, eigentlich doch klar, oder?
Ja, natürlich ist das klar. Also die Sache ist ja die, dass man jetzt erkennt oder vielmehr nicht erkennt, dass man überlegt, wen lässt man überhaupt rein als erstes? Warum lässt man Menschen überhaupt im Vorfeld rein, bevor man nicht weiß, dass sie überhaupt bleiben können? Selbst wir reden hier ja über eine Petitesse von ganz wenigen Menschen gegenüber denen, die jeden Tag neu dazukommen, die angeblich Flüchtlinge sind, dann sind es eben halt Migranten, dann sind es Schutzsuchende. Man hat da ja marketingmäßig alle Begriffe entwickelt. Das heißt, hier haben wir doch eine ganz klare Rechtslage, die man einbauen könnte. Aber stattdessen findet da natürlich überhaupt nichts statt. Das heißt also, man lässt die Leute weiter jeden Tag zu Tausenden rein, jeden Tag, um dann festzustellen, dass davon, was weiß ich, 60, 70, 80%, genauer genommen wahrscheinlich noch höher, niemals reinkommen dürften und bleiben könnten. Also müsste man sie doch außen vor halten. Das ist doch der eigentliche Punkt, den man jetzt hier rein interpretieren muss.
Dieser Asylexperte von der Uni Konstanz, der nennt noch weitere praktische Gründe, warum die Abschiebungen scheitern. Zweitens sagt er, weil die Personen gar nicht kooperieren. Da fehlen zum Beispiel die Papiere und sie helfen auch nicht bei der Klärung ihrer Person, weil sie es natürlich blockieren. Die wollen ja gar nicht raus. Welche Maßnahmen hätte denn da ein Staat, Andreas, wenn die nicht kooperieren und sagen, meine Papiere sind nicht da? Wir können uns erinnern, als das losging 2015, dass man ja massenhaft an den Grenzübertritten in die Büsche geworfene Pässe gefunden hatte und die Leute ohne Pässe eingereist, eingewandert sind. Einfach auch mit falschen Altersangaben, damit große Verwirrung, sie nicht wieder zurückschicken kann.
Also im Prinzip ist es relativ einfach, das Ganze. Nochmal, Genfer Flüchtlingskonvention beschreibt, wer ist Asylant und wer darf überhaupt rein. So, Und jetzt ist es so, wer aus einem gesicherten Drittland kommt, darf nicht rein. Würde man klare Linien machen und sagen, keiner kommt rein, der nicht aus einem gesicherten Drittland kommt. Und damit sind alle Landwege im Prinzip verschlossen. Niemand könnte mehr über den Landweg kommen und eine Grenze sichern. Das kann man. Deutschland hat da übrigens Erfahrungen mit. In dem Moment würde auch der Nachzug der weiter Einwandernden natürlich sofort unterbrochen werden, weil das Elend wird ja immer mehr vergrößert, je länger man gegen das Gesetz und gegen das Recht verstößt. Und wenn man eben halt nicht wegen seiner politischen Meinung, wegen seiner sexuellen Orientierung, Hautfarbe und so weiter quasi bedroht wird mit dem Tod im Normalfall und man dann natürlich Flüchtling wäre. Wir nehmen ja im Moment durch die Aufnahme, die unkontrollierte Aufnahme, allen echten Flüchtlingen die Plätze weg. Das ist ja eine Anti-Flüchtlingspolitik, die wir haben und eine reine Agenda zur Überflutung im Prinzip eines Landes. Und daran erkennt man doch, dass hier überhaupt nicht die Humanität eine Rolle spielt, sondern nur nach vorne geschoben wird, um dem Kind einen Namen zu geben. Und in Wirklichkeit handelt es sich hier um eine geopolitische Strategie, die dahinter steht, mit ganz anderen Hintergründen.
Ich möchte an dieser Stelle unbedingt erwähnen ein hochspannendes Buch. Wir haben es schon des Öfteren hier erwähnt. Das ist Die geheime Migrationsagenda von Friederike Beck. Die beschreibt, und zwar gibt es dieses Buch schon einige Jahre. Das ging etwa so in dieser Zeit, glaube ich, kam das raus, das Buch. Friederike Beck ist übrigens kurz nach Erscheinen des Buches leider verstorben. Die wirklich großartige Ausnahmejournalistin. Und sie beschreibt, wir werden das Buch heute einstellen, sie beschreibt hier exakt die gesamte Vernetzung europaweit und auch natürlich in die arabischen Länder hinein, wie generalstabsmäßig schon vor weit über 20 Jahren vorbereitet wurde diese Masseneinwanderung nach Europa. Und da geht es um juristische Netzwerke, dass also die sogenannten Flüchtlinge, die Asylsuchenden sofort Informationen bekommen, an welche Rechtsanwälte sie sich wenden können, an welche sozialen Einrichtungen, an welche Hilfseinrichtungen, wie das Rote Kreuz beispielsweise, das da eingebunden ist. Und man kann hier ganz klar erkennen, das ist eine Agenda. Ihr Buch heißt Die geheime Migrationsagenda. Und wer das Buch liest, dem wird ein Groschen nach dem anderen fallen. Und man steht plötzlich da, sieht bekannte Institutionen, die bis heute mit Lorbeeren geschmückt werden in der öffentlichen Medienwelt, die in Wirklichkeit ihre Hände schmutzig gemacht haben bei diesem Programm. Denn es ist ja auch wichtig zu sagen, man lockt diese Menschen ja, auch das steht in diesem Buch nachzulesen, mit falschen Versprechungen in das Land. Das heißt, diese Massenwanderung von Menschen von einem Kontinent zum anderen gehören zu dieser Agenda, um auch Menschen, auch generalstabsmäßig, zu schwächen.
Ja, ich habe damals die Ehre gehabt, mit der Friederike Beck noch zu sprechen. Die hat mir auch Dokumente gezeigt, original. Und ich habe dann damals noch zu ihr gesagt, ich habe gesagt, sag mal, hast du nicht langsam mal Sorge auch um Leib und Leben? Also es ist wirklich schon heftig. Und sie hat sehr ganz, ganz tief recherchiert. Das Buch ist also ein absolutes Muss aus meiner Sicht, um die Zusammenhänge zu verstehen. Wir müssen einfach erkennen, das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Es gibt die Flüchtlingsindustrie, es gibt die Pharmaindustrie, es gibt die Rüstungsindustrie und das sind alles menschenverachtende Organisationen, die letztendlich hier Unwesen treiben und damit Gelder hin und her transferieren. Es geht nämlich um Riesenprofit, der dahinter steht. Eine unfassbare Dimension, die dahinter steht. Und mittlerweile kann man es auch immer offener sagen, weil es ist kein Geheimnis mehr.
Ja, also es ist auch Zeit, dass man sich um diese Zusammenhänge ein bisschen näher kümmert, um die anderen Zusammenhänge dann zu begreifen und vielleicht auch zu erkennen, welche Mächte und Kräfte, und das ist auch keine Verschwörungstheorie, die bestätigen sich ja fast alle sowieso mit der Zeit, dahinter stehen, die eben auch aus Politik und Medien bestehen. Und die Hofberichterstattungsmedien, das ist natürlich, ich komme ja selber aus diesem Ressort, aber es macht mir große Sorge, dass da nur so zäh und langsam aus diesem Trott herausgekommen wird und man immer noch versucht, pro domo alles das zu melden, was gemeldet werden soll.
Ja, und so kann man auch nur den Migranten helfen. Auch darum geht es ja in erster Linie. Es geht nicht nur darum, das eigene Land zu schützen, was ja völlig hinten runterfällt. Heute hat man ja eigentlich nur Menschenrechte, wenn man gerade auf der Flucht ist. Und diejenigen, die von Flüchtenden bedroht werden oder vermeintlich Flüchtenden oder Migranten, das sind ja die, die fast überhaupt keine Menschenrechte mehr haben. Wir haben es ja gesehen bei der Corona-Politik, wie schnell man die Leute sogar einkerkert zu Hause. Das sind ja genau diese Dinge. Und wenn wir versuchen, diese Zusammenhänge alle zu verstehen, die Migranten und auch die Länder, in die eingewandert wird. Das sind nämlich zwei Opfergruppen, die gegeneinander ausgespielt werden. Und wenn wir sehen, dass diese Politik genau die bösen Altbewohner, die ihre Pfründe in ihren Reichtum behalten wollen und dann die armen Flüchtlinge, die dann kommen, das ist die Story, die erzählt wird. Diese armen Flüchtlinge, die werden allerdings dann auch tatsächlich mit großen Werbekampagnen motiviert. Die werden entsprechend infrastrukturmäßig ausgestattet. Denn das ist ja keine Flucht, das ist ja eine Wanderung um die Hälfte der Welt. Das ist ja, hat ja mit Flucht aus einem Krisengebiet nichts mehr zu tun, wo man dann raus ist und sagt, so, die Flucht ist abgeschlossen, ich muss jetzt sehen, wo ich unterkomme, sondern das sind ja zielgerichtete Wanderungen in ein gelobtes Land. Und dafür muss man eine riesen Marketingpropaganda haben. Und die gibt es. Und die Medien, und wir hatten neulich darüber gesprochen, ich habe einige Schreiben dazu bekommen, dass das nochmal klar wurde, weil wir darüber gesagt hatten, man kann erkennen anhand der Gehaltsstruktur, wer eigentlich an der Macht liegt. Und wenn wir sehen, wie schlecht politische Führer wie Außenminister, Innenminister, Bundeskanzler bezahlt werden, wie schlecht, nicht zusammenzucken, im Verhältnis zu den Mediengrößen, selbst von kleineren regionalen Medienhäusern sind die Intendanten solche Großverdiener und die bekommen solche hohen Renten oder Pensionen, davon können sich die meisten Politiker, das könnten die sich gar nicht vorstellen. Und daran erkennt man anhand dieser Geldstruktur, wer ist eigentlich an der Macht und wer ist eigentlich ohnmächtig oder weniger mächtig.
Und jetzt gibt's die Nachricht, das ist jetzt gerade veröffentlicht worden aus einer Auswertung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, also dem sogenannten BAMF. Und daraus geht hervor, insgesamt sind von Januar bis Mai dieses Jahr bereits wieder 100.000 Migranten illegal nach Deutschland eingewandert. Die ungeklärte Identität ist einer der Hauptgründe, warum Deutschland eben auch kaum ausreisepflichtige Ausländer wieder abschiebt. Das heißt, mit anderen Worten, mehr Migranten als je zuvor wandern nach Deutschland ohne Papiere ein. Warum tun sie das? Weil Deutschland sie dann nicht abschiebt, schreibt die Junge Freiheit zum Beispiel. Das hat sich bis in die Türkei herumgesprochen. Und deswegen kommen die ohne jedes Ausweisdokument. Und zwar in diesen ersten 5 Monaten sind 57%, also fast 2 Drittel der volljährigen Asylbewerber ohne Identitätsnachweise ins Land gekommen. Noch mehr als letztes Jahr, da lag die Quote bereits bei 48%, jetzt bei 57, weil es sich herumspricht, Andreas. Und illegale Einwanderer, ja, da sind ja alle Behörden überlastet. Die sind nicht willig, Angaben zu machen, sind oft falsche Altersangaben. Sie sagen, sie sind noch nicht volljährig, sind es aber vielleicht, das kann man dann maximal am Zahnbild erkennen. Andreas, 100.000 in nicht mal einem halben Jahr illegal nach Deutschland. Das sind auch unter anderem diejenigen, vor denen Hans-Georg Maaßen, als er noch Verfassungsschutzpräsident war, inständig gewarnt hat.
Also 100.000 ist ja schon eine größere Stadt, die dazukommt und das, obwohl wir jetzt schon keinen Wohnraum haben, obwohl wir jetzt schon einen Kampf gegen die Bauern haben, die sich Sorgen machen, die Bevölkerung überhaupt noch ernähren zu können. Das sind ja auch noch Faktoren. Und was da natürlich nicht mit drin sind, sind die sogenannten legalen Einwanderer. Der Familiennachzug, der wird ja überhaupt nicht berücksichtigt in diesen Statistiken, der weit größer ist als die illegalen Nachwanderer, weil nämlich Einwanderer, wenn nämlich jemand kommt und sagt, ich habe da eben halt noch eine Familie und es sind 12 oder 15 Personen, das pro Asylant, dann hat man plötzlich natürlich noch einen Riesenboost, der dann nachkommt. Und das ist genau die Frage, Man darf diese Dinge nicht hinterfragen, weil man damit vermeintlich diese Menschen diffamiert oder rassistisch in irgendeiner Form abwertet. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich sehe, wie viele Menschen ich kenne, ich habe es jetzt gerade gehabt, jetzt in den letzten Tagen, weil ich mit vielen Kurden und mit Türken zusammengesessen habe, die schon seit vielen Jahren hier sind, vielen Jahrzehnten. Da waren übrigens auch ein paar Syrer dabei, die 2015 mit rübergekommen sind. Übrigens ganz feine Leute. Es sind ja nicht irgendwie pauschal alles irgendwelche Gefährder und oder welche, die uns alles kaputt machen wollen. Das ist ja einfach nicht der Fall. Aber man ist dort in diesen Kreisen äußerst kritisch gegenüber beispielsweise dieser Politik. Und ich habe interessanterweise mal ganz offen gefragt in der Gruppe, wir waren zusammen so mit 12, 13 Leuten, das alles quasi Ausländer, Eingewanderte und gefragt, wenn ihr wählt, ihr dürft ja zum Teil wählen oder auch, wen würdet ihr wählen und wen wählt ihr? Und das war tatsächlich die Hälfte AfD und die andere Hälfte war Bündnis Sahra Wagenknecht. Das fand ich sehr spannend. Unabhängig jetzt davon, was ich davon halte. Ich habe das auch unkommentiert gelassen. Aber es fand ich sehr spannend, weil das ja, man sieht eben halt auch, dass man letztendlich in eine Pauschalverurteilung kommt. Und was bleibt denn einem Land übrig, als irgendwann in Panik zu geraten? Und dann kommen diese Pauschalspaltungen. Das sind die Bösen und das andere sind die Guten. Und das darf auf keinen Fall passieren. Wir müssen merken, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören, wie das ja auch Daniele Ganser immer so schön formuliert, und uns nicht weiter gegeneinander ausspielen lassen dürfen. Die lachen sich wirklich in die Faust und lächeln sich und lachen uns aus, wie wir uns hier gegeneinander ausspielen. Das ist unfassbar.
Hier in dem Artikel der Jungen Freiheit wird noch weiter berichtet, dass besonders auffällig sei, dass inzwischen 57,5% der illegal einreisenden Türken beispielsweise keine Ausweispapiere mit sich führen. Und das immer wieder angeführte Argument für den Missstand, diese in der Hektik eines Krieges spontan verloren zu haben oder durch Bombenangriffe, das kann ja hier nicht greifen. Türken stellen nach Syrern und Afghanen inzwischen die drittgrößte Gruppe unter den Asylbewerbern und die Anerkennungsquote der Türken für Asyl liegt unter 10%. Aber ohne Ausweispapiere nimmt der NATO-Partner Türkei seine Staatsangehörigen nicht zurück. Und die Folge ist, dass fast alle in Deutschland bleiben können.
Naja, oder es gibt natürlich auch noch eine weitere Gruppe, die nach Deutschland kommt, um dann eben halt zu sagen, kein Pass, kein dies, kein jenes. Und dann lassen sie sich wieder abschieben, aber mit einer entsprechenden Verprovisionierung. Da werden dann ein paar tausend Euro bezahlt für denjenigen, dass er wieder rausgeht, zurückgeht in die Türkei zum Beispiel und hat ein paar tausend Euro damit verdient vom deutschen Steuerzahler. Das ist auch ein Geschäftsmodell, was dahinter steht. Und so viel kann er in einem Jahr mit Arbeit nicht verdienen. Da geht er doch lieber einmal rüber, holt sich das Geld, geht wieder zurück und lässt es sich gut gehen. Das sind ja alles die Dinge, die ja der deutsche Staat regelrecht forciert.
Auf jeden Fall hat Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen mal geschätzt, wie hoch der gesamtwirtschaftliche Schaden der illegalen Einwanderung in Deutschland liegt. Und bislang sind wir ungefähr bei 5,8 Billionen Euro nach seiner Berechnung gelandet.
Tja. Das ist ungefähr das Dreifache der gesamten Staatsverschuldung der expliziten der Bundesrepublik Deutschland. Das ist irre.
Und wenn wir sehen, das werden wir dann am Montag, darüber werden wir am Montag sprechen, über die Sparplanvorschläge der FDP für Autobahnen, die zu einem Verkehrskollaps führen könnten. Und wenn wir sehen, wie wenig Geld auch für Familien, für junge Eltern, für ihre Kinder da ist in diesem Land, dann fasst man sich einfach nur noch an den Kopf. Und dann gibt es sowas wie Bund-Länder-Konferenzen, wie gerade geschehen, die sagen, ja, jetzt gehen wir an das Thema Migration. Das ist ein Migrationsgipfel. Tichys Einblick bezeichnet es als Migrationsgipfelchen, denn das größte Problem der Gegenwart mit direkter Auswirkung auf den Alltag der Deutschen beantwortet die Ampel, wie es hier heißt, mit einem Minimalstkonsens. Historisches Versagen wird hier der deutschen Regierung vorgeworfen, denn es passiert nichts. Deutschland hat gigantische Probleme inzwischen. Und das allergrößte Problem ist das Migrationsproblem, weil es weitreichendste Auswirkungen hat auf die innere Sicherheit, auf das Bildungswesen, auf die Tagesschau, wie wir jetzt gesehen haben, die gibt es jetzt ganz langsam, und natürlich auf den Sozialstaat. Und das weiß man nicht erst seit gestern, sondern spätestens seit 2015. Und das wird weiter gefördert von einer Ampel, die die Willkommenskultur auf stets neue Höhen treibt. Immer noch mehr Anwerbungen, immer noch mehr Familiennachzug, noch mehr Doppelstaatler, immer noch weniger Abweisungen. Und hier heißt es, als Folge gilt das Asylrecht samt Genfer Flüchtlingskonvention und Schengen-Abkommen ist de facto außer Kraft gesetzt. Der Schutz- und Asylanspruch brachte zuletzt in letztem Jahr binnen eines Jahres 329.000 neu hinzugekommene ins Land, so hat Frau Merkel das damals ausgedrückt. Und das ist die Größenordnung, wie du es gerade auch schon gesagt hast, deutscher Großstädte wie Bielefeld oder wie Bonn.
Klar,
Und
klar.
recht exakt die Hälfte davon kommen aus Syrien und aus Afghanistan. Und dann kommen 61.000 Anträge aus der Türkei. Das müsste man, und das haben wir gerade auch schon uns genauer angeschaut, und die Rückführungsquote dagegen gesetzt gegen all das, die liegt ja im absoluten Minimalbereich.
Ja, also ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass ich geistig so stark gefestigt bin, auch durch die grünen Bücher. Denn das ist für mich ein ganz wesentliches Element. Denn wenn man hier diese Situation eines Kollapses gerade so begleitet, wir begleiten das ja im Moment, aber nicht ohne immer wieder darauf hinzuweisen, dass dieser Vorgang elementar wichtig ist. Denn dieser Phönix aus der Asche liegt vor uns, um es mal ganz bildlich auszusprechen. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir auch wieder den Hintern zusammenkneifen und sagen, es geht durch in einer ganz neuen Form, die vor uns liegt. Und ich bin so sicher wie das Amen in der Kirche, dass das eine große Zeit sein kann, vor der jeder Einzelne steht. Und das hängt auch von jedem Einzelnen ab, und zwar genau jetzt.
Ja, das ist mutmachendes, was du hier äußerst. Ich würde trotzdem das noch nicht als Abbinder hier für die Sendung nehmen. Ich wollte noch ganz kurz darüber sprechen, was gestern eben bei diesem Migrationsgipfelchen die 16 Länderchefs und auch der Kanzler sozusagen dann verabschiedet haben. Also, Tichy fragt hier, was tut denn die hohe Politik? Man trifft sich, sondiert, prüft, verhandelt, berichtet, begutachtet, gibt zu Protokoll, modelliert, kündigt an, vereinbart und es geschieht nichts.
Nichts, genau.
Und nun gab es gestern eben dieses Spitzentreffen zwischen Kanzler und den 16 Länderchefs und Scholz wusste am Ende wörtlich zu sagen, es ist fest vereinbart, dass wir den Prozess fortführen und in diesen Fragen auch weiter berichten werden. Ist das nicht toll?
Ja, wunderbar. Es bleibt alles, wie es ist. Freuen wir uns drauf.
Naja, was heißt, wir freuen uns natürlich
Ja.
nicht darauf.
Nein,
Wir würden.
aber so, das ist seine Sichtweise. Nein, das war jetzt ihn. Ich habe jetzt für ihn gesprochen. Wenn er
Wir
sagt,
hoffen.
im Prinzip sagt er ja, dass alles bleibt. Das heißt also, unterm Strich gesehen ist es so, sie stellen sich selbst nicht in Frage, sondern werden in diese Politik, die sie gemacht haben, im Prinzip nach demselben Muster weiterbauen. Das ist das, was da steht, egal wie oft sie sich treffen. Denn die haben eine Agenda und die führen sie durch.
Und offenbar muss so vieles jetzt sichtbar werden.
Ja.
Wir haben täglich unzählige Meldungen. Inzwischen, also die Bild ist da gut dabei, darüber zu berichten, aber auch natürlich die alternativen Medien, da seien genannt News oder eben auch Apollo News. Bitte abonniert diese Portale, wenn ihr ein bisschen was übrig habt, unterstützt diese Portale auch. Alle freien Medienvertreter, die jetzt nicht direkt irgendwelche ganz großen Systeme wie die Bundesregierung hinter sich haben oder eben die GEZ-Gebühren, Also alle freien Alternativen freuen sich über Spenden. Wir hin und wieder, ehrlich gesagt, auch, findet man auf meiner Webseite. Denn es ist eine nervenaufreibende und gefährliche Arbeit, die wir hier alle machen.
Oh ja.
Jeder wird immer mal wieder von den Hofberichterstattern gejagt, in die Pilze geschickt, diskriminiert, diffamiert. Die Familien werden ebenfalls diffamiert, wenn vorhanden. Und ihr Lieben, es ist kein Zuckerschlecken. Und viele machen das aus Idealismus, weil sie in ihrer persönlichen Verantwortung, das ist auch das, was uns treibt, aufklären wollen, damit Menschen einen klareren Blick entwickeln können für die Dinge, die hier vorgehen, um dann selbst gegebenenfalls in eine eigene Kraft zu kommen. Und zwar die eine Kraft natürlich ist die geistige Stabilmachung. Da reden wir immer wieder über die grünen Bücher im Lichte der Wahrheit von Aptroschin, die Gralsbotschaft, wo wir die Naturgesetze erklärt bekommen, dass wir sie auch praktisch anwenden können und damit eben auch weiterkommen können in unseren Betrachtungen und auch in unserem Handeln. Und auf der anderen Seite hilft es enorm, wenn ihr widersprecht, wenn ihr der Politik widersprecht, wenn ihr dorthin schreibt, wenn ihr an die Hofberichterstatter schreibt, sie anmahnt, wirklich nach Treu und Glauben zu berichten und oder nicht nur nach Glauben, sondern nach gesunder Recherche und sich keinem anderen Diktat zu unterwerfen. All das müsst ihr jetzt tun. Und wir alle müssen es jetzt tun. Und damit noch mehr dies erkennen. Deswegen arbeiten wir hier alle Tag und Nacht. Tatsächlich, es ist so, ich darf das sagen, weil ich merke, wie schwer es ist, wenn man dazwischen dann auch noch Küken wieder gesund machen will und sich um andere Dinge, die das Leben, das eigentliche Leben ausmachen, dass man die gar nicht mehr schafft wegen dieser Themen. Aber es ist uns wichtig und solange wir es tun können, Andreas, ich glaube, ich kann für dich mitsprechen, werden wir es auch tun. Aber wir freuen uns über jede Unterstützung und zwar auch, indem ihr selber tätig werdet.
Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort jetzt gewesen und wir sind natürlich auch trotz alledem stabil, aber du hast recht. Wir haben eben halt unsere Arbeiten zu machen. Viele machen eine sehr, sehr gute und hervorragende Arbeit. Es gibt auch viele Trittbrettfahrer. Auch da muss man immer vorsichtig sein und auch wo es eben halt nicht so gut recherchiert wird. Aber das erkennen die Leute relativ schnell und auch gut, vor allem dann, wenn sie auch einen gewissen Anspruch haben, weil sie selbst auch vor sich natürlich bestehen wollen. Und ich glaube, wir sind da alle auf dem richtigen Weg. Ich werde jetzt noch ein paar Tage hier unterwegs sein, nicht in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und es ist so, dass ich mich auch freue, dass ich bald wieder nach Hause komme und die Hühner wieder machen kann. Also Zuckerschlecken ist das hier auch gerade nicht. Aber nun
Ja.
wollen wir nicht jammern. Nun wollen wir nicht jammern.
Ihr
Okay.
Lieben, ja, es geht nicht nur um uns, es geht um euch alle.
Nee.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, egal was das Wetter gerade hergibt, ob es Unwetter gibt, ob es Hitze, Klimahitze ist. Bleibt bei euch. Es gibt ja jetzt Empfehlungen von allen möglichen Gesundheitsämtern und Krankenversicherungen, wie man sich verhalten soll. 1,5 Liter Wasser trinken, Schatten suchen. Ganz neue Ideen, ganz neu, großes Tennis und ganz ehrlich, 1,5 Liter Wasser reichen doch gar nicht. Man muss natürlich mehr trinken. Da sind sie, ja egal. Andreas, ich wünsche dir ein fröhliches Reisen und danke
Ja,
dir, dass du dabei warst heute wieder.
ich dir auch alles Liebe. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ihr Lieben.
Tschüss, tschüss, tschüss.